NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen, heute mit Verschiedenem aus dem maritimen Geschehen. So blicken wir zum Beispiel auf das große Fusionieren in der Schifffahrt. Aktuellstes Beispiel: Hapag-Lloyd sucht in rauer See das Heil in der Verschmelzung mit der arabischen Reederei UASC. Unser Thema gleich als erstes. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Es ist das alte Lied vom Wachsen oder Weichen. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Im 7. oder im 8. Jahr der Krise befindet sich die Schifffahrt nun schon. Und lange Zeit sah es so aus, als würde das die Landschaft der Reedereien kaum verändern. Als würden die meisten unverändert, auch in Zeiten von Verlusten in Höhe von hunderten Millionen pro Jahr, einfach weitermachen. Das ändert sich aber jetzt und mittendrin in der Fusionswelle sind, wie könnte es anders sein, auch bekannte Hamburger Namen. Hapag-Lloyd etwa und die Rickmers-Brüder mit ihren bislang getrennten Reedereien. Im Studio ist jetzt mein Kollege Dietrich Lehmann aus der Wirtschaftsredaktion. Hapag-Lloyd hat ja gerade erst eine Fusion hinter sich. Warum ist denn da jetzt schon ein neuer Zusammenschluss wieder in Arbeit?
Ganz einfach gesagt, die Not ist groß unter den Reedereien. Das hat erstmal wenig mit einzelnen Firmen wie Hapag-Lloyd oder dem potenziellen Fusionspartner UASC aus Kuwait zu tun. Das trifft die gesamte Branche. Die Frachtraten, also die Preise, die Reeder von ihren Kunden für den Transport von Containern bekommen, die sind schon seit Jahren im Keller und im vergangenen Jahr sind sie nochmal deutlich eingebrochen. Da gibt es also kaum noch Geld zu verdienen. Keine der großen Reedereien hat seit Jahresbeginn überhaupt noch Gewinn gemacht. Selbst Hapag-Lloyd nicht. Das ist ein Unternehmen, das eigentlich einen relativ strikten Sparkurs fährt, aber auch da gibt es ein Minus. Bei vielen anderen großen Reedereien sieht es noch schlimmer aus. Wie tief UASC aus Kuwait möglicherweise in den roten Zahlen steckt, das wissen wir nicht. Das Unternehmen ist sehr, sehr verschwiegen, veröffentlicht solche Zahlen nicht. Klar ist aber auch, je größer ein Unternehmen ist, umso eher kann es auch seine Größe auf dem Markt ausspielen, umso mehr Kosten können gespart werden. Skaleneffekte nennt man sowas.
Dietrich, du hast es angesprochen, UASC soll der neue Wunschpartner sein von Hapag-Lloyd, aber was, also neben diesen Skaleneffekten, was für einen Sinn macht so eine Fusion?
Also auf den ersten Blick prallen da natürlich Welten aufeinander. Hapag-Lloyd, 150 Jahre Geschichte, braucht man nicht viel zu erzählen, ist fest in Europa verankert. Und UASC, dieser Name, steht übrigens für United Arab Shipping Company, also Vereinigte Arabische Schifffahrtsfirma, ist gerade einmal ein paar Jahrzehnte alt. Entstanden, wie der Name erahnen lässt, als Zusammenschluss von zahlreichen kleineren arabischen Staatsreedereien, wie aus Bahrain, Katar und Saudi-Arabien. Aber in den vergangenen Jahren ist UASC schnell gewachsen, hat heute einige der größten Frachter weltweit in seiner Flotte. Und die Schiffe insgesamt sind auch relativ neu, was zu Hapag-Lloyd natürlich passt. Hapag-Lloyd selbst hat ja bis heute keine Megafrachter der neuesten Generation im Programm, hat auch keine bestellt mit 18 oder 19 oder 20.000 Containern. Durch den Zusammenschluss würden diese großen Frachter ohne Wartezeit einfach in die Hapag-Lloyd-Flotte kommen. Und der Marktanteil von Hapag-Lloyd wird auf einen Schlag stark wachsen. Die neue Reederei wäre Nummer 5 weltweit, möglicherweise auch Nummer 4.
Du hast es ja schon angedeutet, also diese Mentalitätsunterschiede, würde das wirklich passen mit den beiden Reedereien? Hier das hanseatische Unternehmen altehrwürdig, dort das junge Aufstrebende aus den Golfstaaten?
Also da gibt es sicher Unterschiede, aber Schifffahrt ist schon mal per se international, internationaler als je zuvor sogar. Und wenn man sich nur mal das Führungspersonal anschaut, dann liegen da keine Welten dazwischen. Hapag-Lloyd wird von einem Niederländer geführt, Rolf Haben Jansen, der lange Zeit in Diensten des dänischen Maersk-Konzerns stand. Der Finanzvorstand Nicolas Burr ist ein Chilene und nur einer von vier Vorständen bei Hapag-Lloyd ist noch ein Deutscher. Bei UASC liegt ein Großteil des Managements übrigens in dänischen Händen. Darunter sind auch zwei ehemalige Manager von Maersk. Also da gibt es auch personell viele Überschneidungen.
Gibt es einen Zeitplan für die Fusion?
Also es soll alles sehr, sehr schnell gehen. In rund 2 Wochen wollen die Araber bereits über den Zusammenschluss abstimmen, also noch vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Wann die Hapag-Lloyd-Aktionäre dann gefragt werden, ist noch nicht klar. Es müssen aber auch international mehrere Wettbewerbsbehörden zustimmen und das kann Monate dauern. Noch aber gibt es keine unterschriftsreife Vereinbarung. Klar ist aber auch, die neue Mega-Reederei, wenn sie denn kommt, bleibt in Hamburg.
Hapag-Lloyd ist nicht die einzige Hamburger Reederei, die derzeit in Fusionsgesprächen ist. Das ist ja eine Welle, die da gerade rollt.
Ja, es gibt gleich mehrere Reedereien, die angeblich über Zusammenschlüsse beraten. Die meisten reden aber nicht öffentlich darüber. Die Branche ist, soweit das irgendwie geht, gerne auch mal verschwiegen. Öffentlich machen mussten die beiden Rickmers-Brüder Erk und Bertram ihre Fusionsgespräche. Die beiden wollen ihre Schiffe künftig gemeinsam betreiben. Über 200 wären das. Die Rickmers-Holding von Bertram Rickmers etwa musste erst in dieser Woche auf das schlechteste Kreditrating CCC herabgestuft werden. Einfach übersetzt heißt das, das ist echter Ramsch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass man sein verliehenes Geld nicht wiederbekommt.
Oha.
Daran kann man ablesen, wie groß die Not offenbar bei einzelnen Unternehmen ist. Einige bekannte Familiennamen sind in den vergangenen Monaten schon verschwunden. Beispiel die familiengeführte Reederei Ernst Russ nach über 100 Jahren. Und meine Prognose, da verschwinden in den kommenden Monaten noch mehr bekannte Namen.
Die Fusionswelle bei den großen Hamburger Reedereien, das waren Informationen von Dietrich Lehmann. Herzlichen Dank. NDR 90,3 ist hier, Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 heute mit Verschiedenem aus dem maritimen Geschehen. Gleich schauen wir nach Italien. Der Verpackungskünstler Christo bereitet eine Installation vor und das mit Segeln aus Norddeutschland. Schauen wir uns gleich mal an. Zunächst aber maritime Meldungen in Kürze. Hier ist Petra Volkwarzen.
Frechheit, Schikane, Willkür. So schimpfen derzeit die meisten Unternehmen im Hamburger Hafen. Grund für die Aufregung, sie müssen höhere Grundsteuern zahlen. Geänderte Bescheide hat das zuständige Finanzamt am Gorch-Fockwall verschickt. Die Steigerungsraten liegen bei bis zu 100%. Hintergrund: Bislang war es den Firmen erlaubt, Abrisskosten geltend zu machen, weil sie ihre gepachteten Flächen bei Vertragsende besenrein übergeben müssen. Das aber erkennt das Finanzamt nun nicht mehr an. Betroffen rund 200 von 300 Firmen im Hafen. Selbstfahrende Lastwagen gibt es im Hamburger Hafen schon seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Containerterminal Altenwerder. Die automatischen und fahrerlosen Wagen bringen dort Container von der Kaikante zum Lager und zurück. In Zukunft plant der Volkswagen-Konzern, führerlose Lastwagen auch auf normalen Straßen im Hafen einzusetzen. Zunächst ist nach Informationen von NDR 90,3 ein Testbetrieb auf einer abgesperrten Fläche geplant, später dann der Feldversuch auf offener Straße. Mit den ersten Vorbereitungen soll noch in diesem Sommer begonnen werden. Ein Netzwerk aus deutschen Unternehmen will weltweit Plastikmüll aus dem Meer fischen. Das Projekt wurde jetzt in Kiel vorgestellt. Die Idee: mit umgebauten Schiffen soll der Müll aus dem Meer gezogen und aufbereitet werden, später zur Energiegewinnung genutzt oder recycelt werden. Projektkoordinator Dirk Lindenau hofft auf die Beteiligung deutscher Reeder. Statt Schiffe, die nicht mehr ausgelastet sind, zu verschrotten, könnten sie für das geplante Umweltschutzsystem eingesetzt werden. Experten schätzen, dass weltweit rund 140 Millionen Tonnen Plastik im Meer treiben. Nach mehrwöchigem Umbau ist das Auswanderermuseum Ballinstadt auf der Veddel wieder eröffnet worden. Das Museum wurde nicht nur räumlich, sondern vor allem auch inhaltlich erweitert. Neu hinzugekommen sind die Eroberung Amerikas, die Kolonialisierung, Flucht und Vertreibung infolge der Weltkriege und die Zeit nach 1945. Das Museum Ballinstadt steht an dem Ort, an dem der Hamburger Reeder Albert Ballin ab 1901 die ersten Auswandererhallen errichten ließ. Bis 1939 verließen mehr als 5 Millionen Menschen Deutschland von Hamburg aus mit dem Schiff, um in Amerika ein besseres Leben zu suchen. Königlicher Besuch steht dem Hamburger Hafen ins Haus, genauer gesagt der Werft Blum und Voss. Am kommenden Freitag soll die Queen Mary II dort für mehrere Wochen eindocken. Das Kreuzfahrtschiff der Reederei Cunard wird aufwendig umgebaut. Unter anderem entstehen neue Einzelkabinen für Alleinreisende, zusätzliche Balkonkabinen und weitere Tierunterkünfte.
NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Noch 4 Wochen hin, dann können Sie übers Wasser gehen. Nein, nicht bei uns in Hamburg, sondern in Norditalien am Isiosee. Der liegt versteckt und bisher ziemlich vergessen zwischen Comersee und Gardasee. Aber jetzt verschafft kein geringerer als Christo dem Isiosee den ganz großen Auftritt mit einer weltweit beachteten Kunstaktion. Er lässt schwimmende Stege über den See legen, auf dem dann zu 2 Inseln übers Wasser spaziert werden kann. Nadine Dietrich hat sich in dieser Woche die Vorbereitungen am Isiosee angesehen, aber vorher hat sie noch in einer unscheinbaren Werkshalle in Lübeck vorbeigeschaut. Dort wird nämlich der Stoff genäht, der die schwimmenden Stege zu Hinguckern werden lässt.
In einem Lübecker Gewerbegebiet wird unter Hochdruck genäht. Berge von gelb-orangefarbenem Stoff liegen neben den Näherinnen. Seit 6 Monaten ist die Firma Geodi Luftwerker mit dem Stoff des weltweit bekannten Großinstallationskünstlers Christo beschäftigt. Sie messen, schneiden und nähen den Stoff hier montagefertig. Ende Mai, nur 2 Wochen vor Eröffnung der schwimmenden Stege, soll die letzte Lieferung nach Italien geschickt werden.
Heute haben wir die letzten 20 Stoffrollen gekriegt. Jetzt müssen wir noch ungefähr, 16.000 Quadratmeter schneiden und nähen. Und dann haben wir es auch geschafft. Aber das ist so ein Stück harte Arbeit,
sagt Robert Mayknecht, der Chef der Lübecker Luftwerker. In Norddeutschland wird genäht, in Norditalien getaucht. Im Iseosee. Und der liegt wunderschön zwischen bis zu 800 Meter hohen, dunstig blauen Bergen. In der Mitte die europaweit größte Insel in einem See, Monte Isola. Sie ist genau genommen ein 600 Meter hoher Berg. Und an den Ufern kleine Touristenorte mit Eiscafés, Bars und winzigen Supermärkten. Zwei Taucher bohren unter Wasser Löcher in die Kaimauer auf der Insel Monte Isola. Dicke Gewindebolzen werden in die Wand getrieben. Die Taucher schrauben eine Halterung fest. Über eine Stahlkette soll sie das Abdriften der ufernahen schwimmenden Stege verhindern. Hinter den Tauchern liegen schon die ersten Pontons im See. Sie sind aus blendend weißen Plastikwürfeln zusammengeschraubt. Noch sehen sie aus wie überdimensionierte Badeinseln. 17 Meter sind sie breit, 3 Kilometer lang sollen sie werden. Vom Dorf Solzano zur Insel Monte Isola und von dort zur Mini-Insel Sao Paulo und zurück. Der See ist hier 95 Meter tief. Wer ins Wasser fällt, muss schwimmen können.
Während der gesamten Laufzeit des Projektes haben wir immer 150 Leute, Wachpersonal am Ort, in teilweise Schlauchbooten, teilweise auf den Floating Piers, die sicherstellen, dass alles sicher abläuft. Falls wirklich jemand mal ins Wasser fällt oder auch absichtlich ins Wasser springt, dass man sicherstellen kann, dass er wieder aus dem Wasser rauskommt.
Wolfgang Volz arbeitet seit 46 Jahren für Christo. Er ist zuständig für die ungefähr 40 Arbeiter, die momentan mit dem Aufbau der Installation beschäftigt sind. Und diese Aufbauarbeiten ziehen schon jetzt eine Menge Zuschauer an.
Ich finde es sehr interessant und aufregend. Also ich würde das auf jeden Fall versuchen, übers Wasser zu laufen.
Ja, das hat so was Jesusartiges, gell?
Aber das ist vielleicht gerade der Reiz dabei, dass man übers Wasser gehen kann, mal einmal im Leben.
Aber auch die Einheimischen blicken auf die schwimmenden Stege. Die meisten mit eher gemischten Gefühlen, so wie Paolo, vor dessen Haus sich der Hauptzugang zu den schwimmenden Stegen befindet. Paolo sagt, er sei fasziniert von der Einzigartigkeit des Projekts. Aber natürlich habe die Kommune einen Sack voller Probleme. Paolo hat sich das Sicherheitskonzept der Präfektur angesehen. Die Zugangswege zu den Stegen sind sehr eng und es werden sehr, sehr viele Menschen erwartet. Unter der Woche werden täglich bis zu 25.000 Gäste erwartet, an den Wochenenden 40.000. Die wollen parken, essen, trinken, zur Toilette, übernachten, duschen. Die Kommunen rund um den See machen sich viele Gedanken, wenn nicht Sorgen, wegen Wasserversorgung, Verkehr, Müll und Sicherheit. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Ebenso wenig den Lübecker Luftwerkern. Den gelb-orangefarbenen Stoff, den sie nähen, werden sie in 4 Wochen selbst über die Pontons legen. Und damit aus den schwimmenden Badeinseln die Kunstinstallation machen, von der Christo zusammen mit Jean-Claude seit Jahrzehnten geträumt hat. Zu wissen, wie es sich anfühlt, übers Wasser zu laufen.
Kleine Möwe fliegt nach Helgoland. Freddy Quinn sang diesen Titel im Jahre 1971. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert und da wird es literarisch. James Krüss, am Ende des Monats würde der Erfinder der Straßenbahn Henriette, des Elefanten Gongo oder des Jungen, der sein Lachen verkauft hatte, 90 Jahre alt. Vielleicht war es die Herkunft, die seinen Weg als Kinder- und Jugendbuchautor vorgezeichnet hatte, denn wo er herkam, da zog es nicht nur die kleine Möwe hin, wie gerade gehört, sondern auch viele seiner Schriftstellerkollegen. Helgoland, eine Insel und ihre Dichter, unser Thema gleich im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ende Mai feiern die Helgoländer mit einer Festwoche ihren wohl berühmtesten Sohn, den Schriftsteller James Krüss, der am letzten Tag des Monats 90 Jahre alt geworden wäre. In den Strandkörben werden Zitate aus seinen Büchern zu hören sein und im Krüss-Museum wird sein Schaffen gewürdigt. Doch auf Helgoland haben noch viele andere Literaten ihre Spuren hinterlassen, dort ihre Bücher geschrieben oder die Insel in ihren Werken erwähnt. Für unser Hafenkonzert bei NDR 90,3 hat sich Jörn Freinhagen auf eine Spurensuche begeben.
Wer sich Helgoland nähert, dem fällt sofort der rote Felsen ins Auge. Dort angekommen, erreicht man bald zu Fuß oder mit dem Fahrstuhl das Oberland. Der Blick aufs Meer aus dieser Höhe lässt ein Lebensgefühl entstehen, das schon Heinrich Hoffmann von Fallersleben beschrieben hat.
Lass die wilden Wogen toben um den Felsen dort und hier. Auf dem Felsen wohne ich droben und der Frieden wohnt in mir.
Fallersleben schrieb 1841 auf Helgoland das Lied der Deutschen, die heutige Nationalhymne. Unvergessen auf der Insel ist der Name James Krüss, Autor vieler Kinder- und Jugendbücher, wie zum Beispiel Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Sein Neffe Detlef Rigmers gilt als Mitinitiator des Kulturweges mit Hinweistafeln zu Schriftstellern, die eine Verbindung zu Helgoland hatten. Dort findet sich auch ein berühmter Satz seines Onkels.
Irgendwo ins grüne Meer hat ein Gott mit leichtem Pinsel lächelnd wie von ungefähr einen Fleck getupft, die Insel.
Im Gegensatz zu James Krüss, der auf Helgoland geboren und aufgewachsen ist, waren die meisten anderen Literaten Gäste auf Zeit, so auch Georg Christoph Lichtenberg.
Der auf der Reise nach Helgoland offensichtlich seekrank war, aber eben schreibt, diese kleinen Vomitivchen unterwegs verschwinden im Genuss des großen Augenblicks der Ansicht des wachsenden Felsens aus dem Meer heraus.
Wer so etwas noch nicht gesehen hat, datiert ein neues Leben.
Heinrich Heine, der letzte Dichter der Romantik, hat viel Zeit auf Helgoland verbracht. Von seinem Inselbesuch im August 1830 berichtete er:
Der Himmel hängt voller Violinen und auch ich rieche es jetzt. Die See duftet nach frisch gebackenem Kuchen.
Nicht immer waren die Schilderungen über die Insel positiv. Die Romanautorin Meta Schöpp ließ 1919 in ihrem Werk Schiff auf Strand kein gutes Haar an den Helgoländern. Iris Benevies, die gerade ein Buch über die Spuren der Literaten auf der Insel schreibt, über die Folgen.
Meta Schöpp hat die Helgoländer so genau beschrieben mit ihren Eigenarten, mit ihren Marotten, dass die Helgoländer, nachdem sie das Buch gelesen haben, als es veröffentlicht war, haben sie sie gemobbt und sie wurde der Insel verwiesen.
Das wäre heute kaum denkbar. Im Gegenteil, Helgoland zieht immer noch kritische Geister an, angelockt von den Urgewalten der Nordsee. Die Hamburger Übersetzerin und Autorin Isabel Bogdan findet hier schnell die Muße zum Schreiben.
Es ist immer Wind auf dem Oberland und man hat sofort das Gefühl, dieser Wind pustet einem die schlechte Laune aus dem Kopf und die Erkältung, die man aus der Stadt mitgebracht hat, auch. Und man ist sofort irgendwie in einem anderen Modus.
Auch Maximilian Buddenbohm zählt sich zu den Helgoland-Fans. Er las kürzlich aus seinem Buch »Alles wird einfacher«, das hier spielt, aber noch nicht fertig ist. Es soll in diesem Jahr erscheinen. Vor allem den freien Himmel empfindet Buddenbohm, der in Hamburg lebt, auf Helgoland als etwas Besonderes.
Ich wohne genau in der Stadtmitte, da ist immer alles verbaut. Und hier ist es ja, als wenn man ein leeres Blatt vor sich hätte, diese Nichtlandschaft, weil es ja nur Himmel und Meer ist. Ich finde das sehr hilfreich.
Kürzlich wurde auf dem Oberland das neue Hotel auf den Hummerklippen eröffnet. Jedes der 13 Zimmer trägt den Namen eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Regelmäßig gibt es Lesungen im Temptalerraum, benannt nach der Titelfigur eines Romans von James Krüss. Sein Lebensmotto könnte das Credo für literarisch interessierte Urlauber sein.
Haltet die Uhren an, vergesst die Zeit. Ich will euch Geschichten erzählen.
Ja, noch einmal herzlich willkommen. An dieser Stelle auch einen schönen Gruß nach Australien und Namibia, wo Sie uns über Antenne empfangen. Online natürlich weltweit an alle Küsten. Also ein herzliches Moin, Utambor, Levelü. Und da lassen Sie uns gleich mit einem Thema beginnen, das langsam so typisch hamburgisch erscheint wie der Michel oder Helbings Kümmel, nur weniger schön. Das ist der ewige Schlick im Hamburger Hafen. Inzwischen klagen hinter vorgehaltener Hand auch schon die Barkassenbetreiber. Da schauen wir gleich mal drauf. Als erstes, mein Name ist Jan Graf, immer noch. Schönen guten Morgen nochmal. Hamburg erstickt im Schlick, Schiffe sitzen auf dem Trockenen. Das sind nur zwei Schlagzeilen der letzten Monate. Auch hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 haben wir immer wieder darüber berichtet. Klar, es geht um das Thema Hafenschlick. Vor allem, weil zu wenig Wasser vom Oberlauf der Elbe kommt, setzt sich immer mehr Modder im Hafen und im Fahrwasser ab. Immerhin kann Hamburg künftig seinen Schlick aus dem Hafen in die Nordsee bringen und nicht nur den aus der Fahrrinne der Elbe. Trotzdem, während an den Terminals viel gebaggert wird, leiden viele kleine und mittlere Hafenbetriebe, denn es gibt Bereiche, wo Bagger nicht mal ebenso hinkommen. Dietrich Lehmann.
Auf der einen Seite die Kehrwiederspitze, auf der anderen die Überseebrücke mit der Kap San Diego und vor sich die neue Flutschutzmauer am Baumwald. Barkassenbetreiber Klaus Ehlers hat seine Schiffe an einer der schönsten Stellen im Hamburger Hafen, zumindest was die Lage über Wasser angeht.
Hafenrundfahrt, alle wollen mit!
Es ist kurz nach 11, laut Tidenkalender Niedrigwasser. Klaus Ehlers braucht den eigentlich gar nicht mehr, denn er sieht auch so, angesichts von aufgewirbeltem Schlick im ohnehin schon trüben Elbwasser, dass seine Barkassen festsitzen.
Also es müsste eigentlich mal gebaggert werden und leider ist es nicht der Fall, es wird nicht gebaggert und daher liegen wir sogar auf Schied und können hier unsere Hafenrundfahrten nicht mehr durchführen.
Eine halbe Stunde vor Niedrigwasser wollte ein Kollege von Klaus Ehlers noch schnell eine Barkasse verholen, zu einem Liegeplatz bringen, der mehr Wasser hat, aber er war ein paar Minuten zu spät. Die Barkasse Thomas Ehlers liegt jetzt quer zwischen Anleger und Flutschutzmauer.
Ja, ich würde sagen, also, dass wir jetzt hier vielleicht noch 80 cm hin.
Man könnte also eigentlich stehen.
Genau, wenn der Schlick nicht da wäre, wenn er fest wäre, dann könnte man stehen.
Probleme mit dem Schlick gibt es eigentlich schon immer im Hamburger Hafen. In den vergangenen beiden Jahren aber ist es besonders schlimm geworden, sagt Klaus Ehlers.
Jetzt ist es also wirklich so weit, dass ich ja an die Behörde rangehen muss und sagen muss, Leute, das geht so nicht weiter. Wir hatten gehofft, dass sich das hier von alleine auch so ein bisschen ergibt, weil wir immer rein und raus fahren und die Flutschutzmauer auf 4 Meter reingekommen ist, dadurch vielleicht der Strom auch ein bisschen schneller hier die Sedimente wegträgt. Aber das ist leider nicht der Fall. Es ändert sich auch, aber eher so, dass die Sandbänke so bleiben, aber nur wachsen. Ja, und das ist eben halt, wo ich sage, wir müssen baggern.
Ähnliche Probleme wie am Baumwall und an der Überseebrücke gibt es auch am Binnenhafen, am Niederhafen und entlang der Landungsbrücken.
Mit den anderen Firmenleitungen bin ich da in regen Kontakt und auch da wurde dann gesagt, wir haben natürlich die gleichen Schwierigkeiten. Auch unter der Niederbaumbrücke habe ich Hafengeburtstag gesehen, dass eine Barkasse stecken geblieben ist. So, und das sind alles Dinge, die dürfen eigentlich nicht passieren. Das ist nicht in Ordnung.
Wer bezahlen muss, wenn gebaggert wird, das ist nicht ganz eindeutig geregelt. Klaus Ehlers hofft, dass er keine Rechnung bekommt. Schließlich zahlt er Pacht für seine Wasserfläche. Und über Jahrzehnte haben sich Stadt- und Hafenverwaltung auch gekümmert um den Schlick. Nur eben in den vergangenen Jahren nicht mehr so richtig. Mit aufheulendem Motor nimmt die festsitzende Barkasse Thomas Ehlers noch einmal einen Anlauf, vom Schlickberg wegzukommen.
Und wie man sieht, wirbelt er auch noch ordentlich Schlick auf, aber er zieht sich über den Schlickberg jetzt wohl rüber. Und ja, aber schön ist das nicht und gut ist das auch nicht für den Propeller. Und da könnte ja auch im Untergrund etwas sein, etwas Hartes, Steine beispielsweise. Also gut ist das auf alle Fälle nicht für die Technik.
12 Barkassen und Fahrgastschiffe hat Klaus Ehlers. Zehntausende Touristen machen jedes Jahr mit seinen Schiffen eine Hafenrundfahrt. Die Touren sind ein Muss für jeden Hamburg-Besucher, ein Magnet für Touristen. Da müsste es eigentlich drin sein, dass die Stadt nicht nur bei den großen Terminals für Seeschiffe, sondern auch bei den kleineren Betrieben baggert, meint Klaus Ehlers.
Ja, die Schiffe sind in der Regel nur 1,20, 1,30 Tiefgang haben die nur, das ist ja nicht viel. Und dass man auch mal bei extremer Wetterlage, also extrem Ostenwind tagelang, dass man dann mal Schwierigkeiten hat, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir haben, so wie heute, ganz normales Wasser und keine großartigen Windverhältnisse. Und trotzdem haben wir Schwierigkeiten, hier abzufahren. Das darf nicht sein.
Die Segelsaison ist gestartet. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Und das nicht nur bei uns auf der Alster, auf Nord- und Ostsee, sondern auch in der dänischen Südsee. Sie gilt ja als eines der besten Segelreviere Europas. Tausende Segelbegeisterte aus aller Welt sind in jedem Sommer zwischen den kleinen Inseln auf ihren Booten unterwegs. Einige bleiben für immer. Zum Beispiel auf Strynö. Dort hat Sebastian Pazzani eine internationale Aussteigergruppe getroffen. Aber zunächst musste er natürlich selbst mit dem Schiff fahren, um die Insel zu erreichen.
Mit einem Fernglas in der Hand steht Kapitän Stig Kaspersen an seinem Arbeitsplatz auf der Brücke der Langeland-Strynö-Fähre. Bis vor wenigen Monaten war er noch auf den Weltmeeren unterwegs. Dann zog ihn das Heimweh zurück. Jetzt fährt er 6-mal täglich Langeland-Strynö-Langeland.
Ja, Gott lieb mit diesem Job.
Ich mag an diesem Job, dass ich jeden Abend spätestens um 9 Uhr bei meiner Frau und den drei Kindern bin. Dennoch bin ich ja jeden Tag auf dem Meer unterwegs. Ich habe eine wunderschöne Aussicht und kann schnell nach Hause.
Die Heimat von Kapitän Kaspersen und seiner Familie ist Fünen. Eigentlich auch eine Insel, aber eine mit 450.000 Einwohnern. Die Bewohner der dänischen Südsee bezeichnen sie daher als Festland. Eine Insel ist hier, was klein und idyllisch ist, etwa Strynö. Durch die Panoramascheiben über der blinkenden Technik sieht der Kapitän das kleine Eiland am Horizont.
Autopilot.
Obwohl er nicht dort lebt, hat er das Gefühl, irgendwie dazuzugehören.
Es ist eine sehr kleine Insel, auf die ich täglich fahre. Es leben nur ungefähr 200 Menschen dort. Die lernt man schnell kennen. Ich weiß noch, wie ich an meinem ersten Arbeitstag begrüßt wurde. Viele Fahrgäste haben mir ganz nett Hallo gesagt und mich herzlich in Empfang genommen. Ich gehöre richtig dazu, weil ich eben jeden Tag rüberfahre.
Und deshalb kennt Stig Kaspersen auch viele Menschen aus einer internationalen Auswandererklicke, die sich regelmäßig hinter einem ehemaligen Bauernhaus auf Strynö trifft.
My name is Margaret and I am originally from the USA.
My name is Paul and I come from Vancouver, Canada.
My name is Tomoko. I'm from Japan, Osaka.
Es sind Großstädter, die ihren Metropolen den Rücken gekehrt und auf Strynö ein neues Zuhause gefunden haben. Die meisten, weil man hier so gut segeln kann. Zum Beispiel Paul aus Kanada. Wobei er zugibt, an das raue Wetter musste er sich erst einmal gewöhnen.
I love to sail,
but ich liebe es zu segeln, aber der Wind hat mich in den ersten beiden Jahren hier ziemlich genervt. Mittlerweile habe ich mich an ihn gewöhnt. Der Wind wird auf eine seltsame Art und Weise ein Teil von dir.
Und auch an die manchmal etwas raue Art der Menschen hat sich Paul gewöhnt. Dass die Insulaner ein Seefahrervolk sind, merkt man hier noch an ihrer Mentalität, findet der Kanadier.
This is the center of Danish sailing history too.
Das ist hier ja auch das Zentrum der dänischen Segeltradition. Am Ende des 18. Jahrhunderts sind von hier aus sogar regelmäßig Boote in meine alte Heimat Kanada gestartet. Segeln ist hier mehr als ein Sport. Es ist eine wichtige alte Tradition.
Bridget aus Schweden nickt zustimmend. Das maritime Leben auf der Mini-Insel ist genau das, was sie immer gesucht hat.
Hier fühle ich mich nie allein. Wir sind wie eine große Familie. 200 Menschen, das ist die perfekte Größe für einen Ort. Als ich zum ersten Mal hier war, dachte ich, wow, das ist mein Ort. Ich bin sofort hergezogen und habe es nie bereut.
Befreundet ist Bridget heute mit der US-Amerikanerin Margaret. Auch sie sitzt mit am Tisch, gießt sich noch Kaffee nach und erzählt. 200 Menschen, das sind für sie fast zu viele. Und was die Temperaturen angeht, fühlt sie sich in der dänischen Südsee fast so wie in der echten. 15 Jahre lang hat sie gemeinsam mit ihrem Mann auf einem US-Stützpunkt in Grönland gelebt.
Wir wollten an einen ruhigen Ort umziehen. Wir haben ja vorher wirklich isoliert von der Außenwelt gelebt und das war für uns der ideale Ort. Es ist hier nett und ruhig.
Nett und ruhig geht es auch an diesem Nachmittag bei Kaffee, Keksen und Inseltratsch hinter dem Bauernhaus auf Strynö zu. Und was machen die internationalen Walinsulaner eigentlich, wenn sie sich mal nicht zum Kaffeeklatsch treffen oder segeln gehen? Der Kanadier Paul muss nicht lange überlegen. Sie gehen dann in ihre
Clubs. Vereine und Clubs. Es gibt einen Backverein, einen Philosophieclub und den Buddel sinnlose Löcher in den Bodenverein. Wir Männer graben tatsächlich einfach Löcher in den Boden, trinken dabei Bier und schütten sie danach wieder zu.
Einige am Tisch behaupten lachend, es war Paul selbst, der die Idee zu dieser Freizeitbeschäftigung hatte.
Sie hören die Hafennotizen bei NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert mit dem Blick auf Verschiedenes im Maritimen. Es war Der Freitag vor Pfingsten. Eigentlich wollten Deutschland und Dänemark an diesem Tag den Vertrag zum Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels unterzeichnen. Doch dies wurde kurzfristig abgesagt. Was war da los und was ist überhaupt los mit dem Jahrhundertprojekt Fehmarn-Belt-Querung? Kerstin von Stürmer.
Vorerst also kein Vertrag zwischen der dänischen Planungsfirma Fehmarn AS und den deutschen Baukonsortien. Nach NDR-Informationen gibt es Klagen gegen die Vergabepraxis der Dänen. Jetzt muss neu verhandelt werden. Welchen Einfluss hat dies auf das weitere Vorgehen? Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Mayer.
Auf das deutsche Genehmigungsverfahren gar keine. Und der Bau kann ja ohnehin erst beginnen, wenn die Genehmigung auf deutscher Seite vorliegt.
Dass jetzt nachverhandelt werden muss, bedeutet das möglicherweise auch, dass beim Bau weitere Unternehmen aus Schleswig-Holstein zum Zug kommen?
Das kann man nicht einschätzen. Es geht hier um ein Vergabeverfahren nach europäischem Recht. Und das wird jetzt durch die dänischen Behörden geklärt.
Es knirscht also wieder einmal bei der Planung der Beltquerung. Gegner des Projekts sprechen davon, dass jede weitere Verzögerung den Tunnel unwahrscheinlicher macht. Malte Siegert vom NABU beschäftigt sich seit Jahren mit dem Projekt. Sieht auch er möglicherweise jetzt schon das aus?
Das kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen. Das ist ja ein wirklich noch sehr langer Prozess. Wir sind noch in dem sogenannten Planfeststellungsverfahren, also in diesem praktisch formalen Prozess, der auf deutscher Seite vor allem stattfindet. Und bis der abgeschlossen ist, vergehen noch mal anderthalb Jahre, dann haben wir als Verbände auch die Möglichkeit zu klagen und. Also das wird noch ein ganz langer Prozess und da fließt noch viel Wasser durch den Fehmarnbelt.
Die wirklichen Schwierigkeiten, so Malte Siegert, die kommen noch.
Dänemark und Deutschland haben einen Staatsvertrag geschlossen. In diesem Staatsvertrag haben sie sich sozusagen verpflichtet und gemeinsam erklärt, sie wollen dieses Projekt Fehmarn-Belt-Querung bauen. Was sie nicht getan haben, und das ist europarechtlich vorgeschrieben, sie haben eine sogenannte strategische Umweltprüfung gemacht und geprüft, gibt es für das Projekt Alternativen oder ist das Projekt alternativlos? Das haben sie per Vertrag ausgeschlossen. Es gibt aber eine Alternative, nämlich die heutige, die von Hamburg über Flensburg über die große Beltbrücke Richtung Kopenhagen geht. Denn heute sind die dänischen Inseln ja schon mit einer festen Querung angebunden. Und diese Alternative, die hat man nicht vernünftig untersucht. Und das ist meiner Ansicht nach für das Gesamtprojekt der größte Stolperstein. Denn das ist absolut angreifbar und das werden wir auch nutzen.
Ob und wann der Tunnel fertig wird, das steht in den Sternen. Schon heute ist die Rede von 2028, also 10 Jahre später als geplant. Minister Reinhard Mayer sieht das allerdings gelassen. Auf schleswig-holsteinischer Seite sei man im Plan, mache seine Hausaufgaben, was die Hinterlandanbindung angeht.
Wir haben ja einen Planfeststellungsbeschluss für die B207, also die straßenseitige Hinterlandanbindung, seit 31. August letzten Jahres. Dort liegen Klagen vor. Hier wird das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entscheiden. Und dann gehen wir davon aus, dass wir zeitnah umsetzen können. Das wird auf jeden Fall vor Fertigstellung des Fehmarn-Belt-Tunnels geschehen können. Und bei der Deutschen Bahn AG, also für die Schienenland-Hinteranbindung, ist es so, dass dort die BAG angekündigt hat, für die 8 Abschnitte der Ausbaustrecke von Bad Schwartau bis Puttgarden das Planfeststellungsverfahren noch in diesem Jahr einzuleiten.
Und reden, das will er auch weiterhin mit den Gegnern des Projekts. Reinhard Mayer.
Also die Türen für Gespräche sind immer offen, das haben wir auch immer deutlich gemacht, aber es gibt natürlich auch bestimmte Grenzen, wenn man generell das Projekt ablehnt, statt es zu optimieren. Und wir haben das Fehmarn-Belt-Dialogforum, es ist ja bekannt, dass 2 große Umweltverbände daran nicht teilnehmen. Da sage ich natürlich, dass wir nicht extra Gespräche organisieren können, sondern dass das im Rahmen des Dialogforums stattfinden muss.
Auch wenn mancher tierliebe Tourist vom Anblick eines Weidmannes mit Flinte irritiert ist, Hege und Pflege, dieser Auftrag steht bei den Seehundsjägern an unserer Nordseeküste im Vordergrund und das bei jedem Wind und Wetter. Gleich begleiten wir mal welche auf der Insel Föhr. Die Hafennotizen bei NDR 90,3, Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Schönen guten Morgen. Jeden Tag zum Strand gehen, das wäre was. Hannes und Susanne Buchner tun genau das. Sie patrouillieren jeden Tag an der Föhrer Küste und nicht nur bei schönem Wetter und Sonnenschein, auch bei Schiedwetter müssen sie raus. Sie sind amtlich bestellte Seehundjäger. Bei Sturm haben sie besonders viel zu tun, dann zeigen sich oft kranke Seehunde im oder am Wasser oder es werden verendete Tiere angespült und Hannes und Susi Buchner warten dann auf Anrufe. Unsere Reporterin Elin Rostig-Hindrichsen hat sich bei Seehundwetter an die Fersen der beiden geheftet.
Die Nordsee schäumt, Gischt fliegt durch die Luft und Sand. Hannes Buchner kneift die Augen zusammen und stapft die letzten Meter gegen den Wind zum Flutsaum. Zu dem toten Seehund, den die steigende Flut schon wieder gierig umspült.
Sieht aus, als hätte der Atmungsprobleme, weil er aus dem Fang blutet, ne? Ja, Hannes Buchner hier, moin. An der Kurverwaltung. Ja, und da an der Seebrücke.
Schon wieder ein Seehundanruf. Bei diesem Wetter haben die vier amtlich bestellten, aber ehrenamtlich arbeitenden Seehundjäger von der Insel Föhr oft alle Hände voll zu tun. Nicht mit Jagen. Ihre Aufgabe ist es, am Strand aufzuräumen und kranken Seehunden zu helfen.
Okay, ich kümmere mich drum.
Susi, Hannes Ehefrau, ist ebenfalls Seehundjägerin und ebenfalls schon unterwegs. An der Westküste der Insel, genau da, wo der Anruf herkam, etwa 10 Kilometer von hier. Hannes will jetzt schnell zu ihr.
Da vorne schwimmt noch eine.
Wo? Oh.
Die schwimmt ja da vorne jetzt um die Ecke.
Das ist ihr Lebensraum normalerweise.
Ach, ist normal, ja?
Ja, die wohnen ja,
nicht,
da.
Dass irgendwas ist, ja.
Hannes wirkt leicht genervt. Er hat den toten Seehund kaum an seinen Haken genommen. Da spricht ihn ein Urlauberpaar an.
Manchmal haben sie was, dann kümmern wir uns drum, aber ungefähr 15.000 durch Schleswig-Holstein. Wie weit ungefähr runter?
Ja, da vorne an der Kante.
Danke.
Aufklärung gehört auch zu den Aufgaben der Seehundjäger. Aber bei Windstärke 8 und fliegendem Sand fällt das Hannes Buchner offenbar nicht so leicht. Er legt den toten Seehund kurz ab und läuft, so schnell es in Gummistiefeln geht, die 300 Meter mit dem Wind zur nächsten Landzunge.
Kann eine ganz gesunde sein. Auch einfach müde ist, gegen die Wellen anzuschwimmen.
Aber kein Seehund an der Stelle, nur ein großer Ast. Er kehrt um und sammelt auf dem Weg zum Auto den toten Seehund wieder ein. Er hat ein geflecktes Fell, filigrane Flossen und einen stromlinienförmigen Körper.
Ein Weibchen. Vom letzten Jahr, ja. Wenn sie jetzt tot sind, sind sie ungefähr so zwischen 90 und 1 Meter lang. Und das ist ein mageres. Sie müssten eigentlich so 30 Kilo haben jetzt.
Irgendwas muss das Tier am Wachsen gehindert haben, erzählt Hannes beim Einsteigen ins Auto. 30% aller Jungtiere sterben innerhalb ihres ersten Lebensjahres. Das sei völlig normal.
Das berührt einen schon, wenn es dem Tier schlecht geht. Ne? Es gibt welche, die sind wirklich jämmerlich dran. Ne? Wenn sie im finalen Stadium sind, dass sie eben furchtbar schlecht Luft kriegen oder ganz dick vereidete Gelenke haben, wo der Eider schon rausquillt. Das ist dann vorstellbar mit großen Schmerzen verbunden. Ne?
Solche Tiere erlöst Hannes Buchner mit einem Schuss. Aber wenn noch Hoffnung auf Heilung ist, dann schicken sie die Seehunde zum Aufpäppeln zur Seehundstation aufs Festland. Wenn sie sie einfangen können. Wir sind angekommen und hier am westlichen Ende der Insel weht der Wind noch heftiger. Susi Buchner kommt uns entgegen. Aufgeregt ist sie. Eine halbe Stunde Katz und Maus mit dem Seehund.
Jetzt ist nach dir gewesen. Jetzt Bierkant und Wede. Jetzt bist du bang.
Sie spricht Friesisch. Er war gerade noch da, erzählt sie, dicht am Ufer. Er war sehr ängstlich. Das Mikrofon hat Aussetzer bei dem Wind und ihre Mütze und Schal sind völlig versandet.
Aber doch, das sieht, dass die Flosse verletzt. Flunke, ja. Willst du, wir können ein Krabble. An den Asservalator wieder gingen.
Seine rechte Flosse sei verletzt. Er könne sich auf dem Sand nicht bewegen. Außerdem habe ein Hund ihn immer wieder ins Wasser zurückgejagt. Susi Buchner stemmt sich gegen den Wind. Ihre Augen suchen immer noch die peitschende See ab. Sie will das Tier nicht aufgeben.
Kannst du das Tier unermatten, tresken, der dir ruht?
Sie zeigt auf einen kleinen schwarzen Punkt in dem Fell. Sie ist wütend auf den Urlauberhund, der das verletzte Jungtier immer wieder ins Wasser getrieben hat. Aber hier und jetzt, das muss selbst sie einsehen, wird dieser Seehund nicht mehr an Land gehen. Vielleicht findet sie ihn morgen ein Stück weiter, wenn die See sich ein wenig beruhigt hat.
Tja, das war's. Unser 3024. Hamburger Hafenkonzert. Heute mit verschiedenen Hafennotizen aus dem maritimen Geschehen. Nachhören können Sie die Beiträge ab morgen auch im Netz unter ndr.de/93. Und was wir uns als nächstes vornehmen, dazu jetzt der Programmtipp von Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Vom Mauerblümchen zur Innovationsschmiede. Es tut sich was im Harburger Binnenhafen.
Mehr als 150 Firmen haben sich hier mittlerweile angesiedelt. Darunter zum Beispiel Einrichtungen der TU Harburg und Unternehmen aus den Bereichen IT und Flugzeugindustrie. Es sei die Mischung aus alt und neu, die den Flair des Harburger Binnenhafens ausmache, so Harburgs Baudezernent Jörg Penner.
Also der Binnenhafen ist ja insofern etwas Besonderes, als wir ja viele Projekte haben, wo alte Hafengelände umgenutzt worden sind zu gemischten Quartieren für Wohnen, Büros und was auch immer. In Harburg ist alles das, was Hafenflair ausmacht, soll bleiben. Und während es bleibt und während es auch weiterläuft, werden neue Projekte entwickelt. Und so gibt es eine ganz besondere Mischung. Da steht dann eben auch mal ein sehr schickes Gebäude neben irgendwelchen alten Schuppen, wo sich manch einer fragt, braucht man die eigentlich noch? Aber man braucht sie, um dieses besondere Flair zu erhalten.
Harburgs Baudezernent Jörg Penner. Das Hamburger Hafenkonzert stellt Ihnen den Harburger Binnenhafen vor. Spricht mit Harburger Bürgern, Unternehmern und Investoren über den Wandel und die Zukunft des Areals. Kommenden Sonntag, morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Werner Pfeiffer und Petra Vollquarzen.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt, mein Lieblingsmix.
Soweit für heute. Tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Graf.
Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.